73. Tag, Dienstag, 5. April 2005. Tonga, Fofoa-Ort, Samoa, Apia, ein Tag, zwei Länder. Wetter, Tonga, bewölkt, Schleierwolken, 33 Grad, kaum Sonne, Samoa, nachtwarm, schwül. Nachdem ich in den vergangenen Tagen das Frühstück auf jene Dinge begrenzt hatte, die mir angeboten wurden, hatte ich für heute den Entschluss gefasst, neben dem Obst, Weißbrot und Tee, mir ein Rührei schmecken zu lassen. Wie sich herausstellte, schmeckte es extrem gut und ich fragte mich, was man dort hineingezaubert hatte, dass es so extrem mundete. Diesen Tag, bis zum Verlassen von Tonga, wollte ich mir durch die erneute Teilnahme am Inselausflug verkürzen. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit, denn es war bewölkt und ab und zu konnte man schon meinen, es würde ein Regenschauer herunterkommen. Im Gegensatz zum vergangenen Mal gingen wir die Highlights der Insel in umgekehrter Reihenfolge an. Es wäre nun töricht, nochmals alles bis ins Kleinste aufzuzählen, daher beschränke ich mich auf die Änderungen, die bei dieser Rundreise aufgetreten sind. Es begann damit, dass alle Besucher der Unterkunft an diesem Ausflug teilnehmen wollten und somit der Kleinbus mehr als bis zum letzten Platz gefüllt war. So wurde kurzerhand ein Plastikgartenstuhl hineingestellt und schon passten alle in das Fahrzeug. In Deutschland undenkbar, doch hier in Samoa durchaus ein probates Mittel, um sich aus solch einem Engpass zu befreien. Ich war trotzdem nur froh, dass ich vorne neben der Fahrerin sitzen durfte und mich nicht irgendwo dazwischen quetschen brauchte. Ebenfalls wie auf dem letzten Ausflug sollten heute die Nahrungsmittel während der Fahrt eingesammelt werden, doch dies stellte sich als extrem schwierig heraus, denn niemand bot Warnpfeil. Es schien wie verhext. Auch Menschen sah man kaum auf den Straßen und man konnte schon fast mutmaßen, dass ein Feiertag sei und wir wüssten nichts davon. Dies war zwar Unsinn, doch es änderte nichts an der Situation. Einer unserer nächsten Stops war bei der Pyramide, die zu Ehren des 28. Königs von Tonga errichtet worden war. Hier entdeckte ich eine Treppe, über die man ohne weiteres auf das Denkmal klettern konnte. Mit mir war Didi, ein Österreicher und direkter Fahle-Nachbar, hinaufgeklettert. Wir waren gerade oben, als er ein Schwein entdeckte. Ich dachte mir, dies sei auf alle Fälle ein hübsches Motiv und ging nicht sehr vorsichtig darauf zu, was sich alsbald als Fehler herausstellte. Ich war gerade ein paar Schritte gegangen, als das Schwein aufsprang und in Angriffsposition überging. Erschrocken und verdutzt machte ich ein paar Schritte rückwärts und hätte dabei noch fast Didi umgerannt und wir hätten dann beide zu Füßen des Tieres gelegen. Zum Glück ließ sich das jedoch vermeiden. Als ich nun genauer hinschaute, klärte sich das Verhalten der Sau auf, denn in ihrer unmittelbaren Nähe befanden sich etwa 5 Ferkel, die sicherlich noch nicht sehr alt waren. Müsste ich es schätzen, so würde ich vermuten, dass sie höchstens ein paar Stunden oder Tage alt waren. Ich gab meinen Versuch, ein Foto zu schießen, natürlich noch nicht gleich auf, doch wurde ich sehr argwöhnisch von dem Tier beobachtet und es machte durchaus den Eindruck, dass ich jede Sekunde wieder Opfer eines Angriffs werden könnte. Es kam nicht dazu, denn schließlich trat ich den geordneten Rückzug an. Als wir das Gebiet mit den fischenden Schweinen erreichten, war das Niedrigwasser schon vorüber und das Gebiet war wieder im Begriff, sich mit Wasser zu füllen. Trotzdem wühlten die Schweine noch fleißig im Schlamm und suchten nach der ein oder anderen Leckerei. Hier hielten wir auch bei einer Frau, die einsam mit ihrem Kind am Straßenrand saß, über das Meer schauen könnend, gleichförmig auf das Tapermaterial einhämmerte. Sie arbeitete schön weiter, während sie von neugierigen Touristen umringt wurde und ihr auf die Finger schauten. Für das Picknick konnte schließlich doch noch das ein oder andere eingekauft werden, doch war es bei weitem nicht so üppig wie bei meinem letzten Inselausflug. Doch wenn es nichts zum Kaufen gibt, muss man sich halt mit den Dingen begnügen, die der Markt hergibt. Wir kamen an diesem Tag auch wieder bei den Flughunden vorbei, doch für diese schien es noch zu früh am Tage zu sein, denn sie hingen in den Bäumen und machten keine Anstalten, sich in die Lüfte zu erheben. Das war schade, denn ich hatte mich darauf eingestellt, vielleicht die ein oder andere Nahaufnahme machen zu können. Doch es ließ sich nicht ändern. Bevor wir als letztes Ziel an diesem Tag die Bloholes erreichten, schafften wir es noch, ein paar Kokosnüsse zu erwerben. Ob dieser Anstrengung, schnappte ich mir nach unserer Ankunft auch eine dieser Früchte und ließ mir das Kokosnusswasser schmecken. Ich war erstaunt, wie viel Flüssigkeit in solch einer Nuss war, musste mir aber eingestehen, dass mir andere Flüssigkeiten etwas besser mundeten. Auch die Bloholes enttäuschten mich nicht und so genoss ich diesen Aufenthalt ganz besonders. Mit großer Freude stellte ich fest, dass sich das Licht auch langsam besserte und durch die späte Stunde das Wasser in anderen Farben vor mir lag. Es war erstaunlich, wie sich die Szenerie in vielen Feinheiten beim Wechsel der Lichtverhältnisse dem Besucher anders präsentierte. Bevor wir die Unterkunft erreichten, kamen wir an jener Hütte vorüber, in der vor ein paar Tagen fleißig am Tapa gearbeitet worden war. Bis heute war wohl aus den vielen Strängen eine große Stoffbahn geworden, die nun von den Frauen mit verschiedenen Mustern bemalt wurden. Auch wenn es dabei ruhiger zuging, als beim Klopfen, den ganzen Tag auf dem Boden sitzend zu arbeiten, erschien mir auch keine allzu große Freude. Die letzten Stunden in meiner Unterkunft verbrachte ich erst einmal damit, mein Gepäck zu packen. Bei dieser Arbeit kam ich derart ins Schwitzen, dass ich mich feuchter fühlte, als wäre ich gerade aus einer Dusche herausgetreten. Auch meine Hose war schlagartig völlig durchnässt und dies hatte ich selbst auf meiner Reise bislang noch nie erlebt. Schließlich war alles gepackt und nun hieß es, auf das Taxi zu warten. Verkürzt wurde das Ganze dadurch, dass ich ein nettes Schwätzchen mit Ernst halten konnte. Mit etwas Verspätung kam unser Taxi und ein englisches Ehepaar und ich bestiegen es, um dem Ende des Tonga-Aufenthaltes entgegenzufahren. Weit kamen wir erstmal nicht, denn wir hielten an einer Tankstelle. Dies machte den Engländer so nervös, dass er durchaus seine englische Zurückhaltung vergaß und der Fahrerin klar machte, dass er um 8 Uhr einchecken wollte und nicht an einer Tankstelle stehen wolle. Ich meinte, dass wir doch in Tonga seien, doch so wirklich besänftigte ihn das nicht. Stattdessen drückte die Taxifahrerin, als wir schließlich die Fahrt fortsetzten, so richtig aufs Gaspedal und von den 40 Kilometern pro Stunde Höchstgeschwindigkeit war nicht zu merken. So kamen wir nur mit wenigen Minuten Verspätung am Flughafen an. Das Einchecken, Bezahlen der Flughafensteuer und auch die Personenkontrolle waren unproblematisch, wenngleich ich den Menschen bei der Personenkontrolle mit meiner Fotoausrüstung etwas verwirrte. Er hatte solch seltsame Teile noch nie gesehen. Besonders die verschiedenen Köpfe für ein Stativ hatten es ihm angetan. Nachdem ihm die Funktionsweise erläutert hatte, war er aber beruhigt, meinte noch tolle Sachen und ließ mich von dannen ziehen. Der Warteraum für meinen Flug war sehr spartanisch eingerichtet und da sich alle Passagiere, auch die, die nicht nach Tonga wollten, hier warten mussten, bis der Flug weiterging, war die Halle gut voll und es war ziemlich laut. Besonders Radau verbreiteten die Kinder, denn die waren allesamt müde und statt zu schlafen, schrien und heulten sie herum. Während ich wartete, fiel mir eine extrem extrovertierte Frau auf, die nicht nur durch ihre Kleidung, sondern auch durch ihr Mitteilungsbedürfnis auffiel. Für jetzt hatte es keine Bedeutung, doch im Verlaufe meiner Reise nach Samoa bekam ich noch etwas mit ihr zu tun. Im Flieger saß ich neben einem Neuseeländer. Anfangs hatte ich noch gehofft, mir einen schicken Platz aussuchen zu können, wo ich mehr Platz hätte, doch der Flieger füllte sich so sehr, dass ich mir dieses Vorhaben aus dem Kopf schlagen konnte. Stattdessen ergab sich eine nette Unterhaltung mit dem Neuseeländer und die rund 90 Minuten Flug vergingen wie im Fluge. Wenngleich ich mich gegen Ende des Fluges schon etwas unwohl wegen der beengten Verhältnisse fühlte. Als ich den Flieger schließlich verließ, schien ich in der Ausgangsschleuse gegen eine unsichtbare Wand zu laufen. Diese Wand bestand nur aus Luftfeuchtigkeit. Als ich schließlich draußen war, merkte ich, dass es zwar sehr schwül, doch aufgrund der späten Stunde, zu der die Temperaturen etwas gesunken waren, doch durchaus erträglich war. Doch als ich dann in der Schlange für die Einreiseformalitäten stand, merkte ich, wie mein Hemd zusehends feuchter wurde und ich langsam begann auszulaufen. Daher war ich sehr dankbar, als die Einreiseformalitäten zügig abgearbeitet waren und auch die Zeit, in der ich auf mein Gepäck warten musste, durchaus erträglich war. Dieser Prozedur folgte dann eine mögliche Gepäckkontrolle. Ich ordnete mich schön ordentlich ein und während ich wartete, schoss die schon bekannte Frau an mir vorüber und kapierte erst sehr spät, dass sie hier nochmals kontrolliert wurde. Sie quatschte die Leute so lange voll, bis man sie vorließ. Mir blieb eine Handkontrolle erspart. Ich musste mein Gepäck lediglich durch ein Röntgengerät laufen lassen und schon war ich in Samoa. Nun stellte sich allerdings die Frage, wo das Shuttle abfuhr. Doch dank einer Touristeninformation war dieses Problem alsbald keines mehr. Während ich auf die Abfahrt wartete, kam auch ein Amerikaner vorüber, der sich nach dem Preis und den Fahrzeiten erkundigte. Ihm war die Wartezeit von 15 Minuten zu lang und so wollte er erst einmal woanders sein Glück versuchen. Schließlich landete er wieder bei uns. Hier fragte er noch, ob er eine Quittung für das Shuttle bekommen könnte. Bei dem sagenhaften Betrag von 2,50 € für eine 35-Kilometer-Fahrt eine berechtigte Anfrage, ich konnte mir ein Grinsen noch so gerade unterdrücken. Schließlich gesellte ich noch besagte Frau zu uns und obwohl die Fahrt gleich begann, wurde sie durchaus schmerzhaft, denn die Frau quatschte, quatsche und quatsche. Teilweise so unsinnig, dass wir uns so manches Mal alle ansahen und nur mit dem Kopf schüttelten. Richtig lustig wurde es, als wir an einer Kirche vorüberfuhren und der Fahrer darauf hinwies, wie toll sie werden würde. Daraufhin bettelte die Frau so lange um einen Stopp, dass angehalten wurde, sie aussteigen konnte, um ihre Fotos zu machen. Während wir nun hielten, meinte der Amerikaner, dass wenn der Fahrer weiterfahren würde, ohne die Frau, würde er 20 Taler, 5 Euro, bezahlen. Er erhöhte noch auf 50, 100 und eine Generalanzugsermächtigung auf seine Kreditkarte, doch der Fahrer blieb hart und ließ die Nervensäge wieder einsteigen. Jeder war froh, als er schließlich das Fahrzeug wieder verlassen dürfte und zum Glück gehörte ich zu einem der Ersten. Während mein Gepäck entladen wurde, erkundigte sich der Fahrer noch nach der Bedeutung seines Namens, denn er hatte aus den Zeiten der deutschen Kolonien, hier in Samoa, einen deutschen Namen geerbt. Er hieß Schuster. Ich erklärte, was der Name bedeutet und erklärte ihm, dass er einen schönen deutschen Namen hätte. Er freute sich und zog glücklich von dannen. Als ich meine Unterkunft betrat, war ich freudig überrascht. Ich betrat eine großzügig gestaltete Lobby, die in Holz gehalten war und auch die Farbgebung war hübsch und dezent. Meine positive Grundstimmung änderte sich etwas, als ich begrüßt wurde und es gleich erstmal ums Geld ging. Da jedoch nicht eindeutig geklärt werden konnte, wie und was im Vorfeld schon berechnet worden war, musste das Mädchen diese Maßnahme zähneknirschend auf den nächsten Tag verlegen. Nun wurde ich zu meinem Zimmer gebracht. Nachdem die Lobby solch ein ansprechendes Ambiente gehabt hatte, war ich doch enttäuscht, als es schließlich in den Keller des Gebäudes ging, wo die Steine lediglich mit einer Lackfarbe gestrichen worden waren. Auch im Zimmer setzte sich diese Art fort und selbst mit viel Fantasie hatte man immer das Gefühl, man sei im Keller. Für die Abschirmung gegen die Hitze sicherlich eine gute Maßnahme, doch hätte man sich bei der Ausgestaltung der Wand etwas mehr Mühe gegeben, wäre dieser Eindruck sicherlich zu vermeiden gewesen. Im Moment war ich allerdings zu müde. Ich schaltete die Klimaanlage ein, ließ mich auf mein Bett fallen und schlief alsbald ein.